Was beobachten wir in Venezuela? Ein Land im Streben nach Demokratie von innen oder eine Regime-Change-Operation von außen? Wir werden der Frage nachgehen, außerdem im Gespräch der venezolanische Botschafter Orlando Ferreira. Schönen Abend und herzlich willkommen beim Fehlenden Part. Venezuela. 8.400 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt, ein Land geplagt von Unruhen, Sanktionen und Misswirtschaft. Der venezolanische Präsident Maduro steht schwer unter Druck. Gesprächsangebote von Seiten der Regierung an die Opposition werden auf Anraten der USA verweigert. Man sei nicht bereit, einem Dialog unter Regeln des Chavismus teilzunehmen. Hier stellen sich einige Grundsatzfragen. Wie kann der Oppositionelle Juan Guaido sich selbst als Interimspräsident ernennen, die USA und EU ihn anerkennen und daraufhin Neuwahlen fordern? Übrigens galt früher die Regel in der internationalen Diplomatie, man kann nur Staaten und nicht Personen anerkennen. Einem Kenner der liberalen US-Außenpolitik kommt schnell der Gedanke des Regime-Changes in den Sinn. Ob dieser Gedanke berechtigt ist, ein Beitrag von Roman Ziskin.
Venezuela. Regime-Change von außen oder innenpolitischer Kampf um Demokratie? Am 23. Januar, zum Jahrestag des gefallenen Diktator Jiménez, mobilisierten sich die Anhänger der venezolanischen Regierung und der Opposition. Dabei erklärte sich der Oppositionssprecher des entmachteten Parlaments Juan Guaido zum Interimspräsidenten des südamerikanischen Landes.
Assumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Doch wer ist der Herausforderer von Maduro und wie kam es zu seinem Aufstieg? Juan Guaido, geboren in der Provinz Vargas, wuchs in einer bürgerlichen Umgebung an der venezolanischen Küste auf. Seinen Master machte der studierte Ingenieur an der George Washington Universität in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington DC. 2007 begann seine politische Laufbahn als Aktivist bei den Studentenprotesten gegen den damaligen Präsidenten Hugo Chavez. 2009 gründete er an der Seite von Leopoldo López, der wegen seiner Rolle bei den seit 2014 anhaltenden Unruhen verurteilt und unter Hausarrest gestellt wurde, die Partei Voluntad Popular, zu Deutsch der Volkswille. Für diese Partei sitzt der selbsternannte Interimspräsident seit 2011 in der Nationalversammlung. Seit dem 5. Januar 2019 ist der 35-jährige Guaido gewählter Präsident der Nationalversammlung von Venezuela. Bereits 6 Tage nach seinem Amtsantritt und einen Tag nach erneuter Vereidigung Maduros stellte Guaido sich als Interimspräsident der Republik zur Verfügung. Die Nationalversammlung sprach Maduro mit einer Zweidrittelmehrheit die Legitimität mit Verweis auf Artikel 233 ab. Es folgten Amnestieversprechen an das Militär im Tausch für ihre Verfassungstreue. Das Militär aber stärkte Maduro den Rücken. US-Vizepräsident Mike Pence sicherte Guaido und der Nationalversammlung volle Unterstützung seitens der USA zu.
Hola, I'm Mike Pence.
Nicolas Maduro ist ein Diktator, der keinen legitimen Anspruch auf Macht hat. Er hat die Präsidentschaft nie in einer freien und fairen Wahl gewonnen. So unterstützen die USA die mutige Entscheidung Juan Guaidos, ihres Präsidenten der Nationalversammlung, die konstitutionelle Macht dieser Institution durchzusetzen, Maduro zum Usurpator zu ernennen und eine Übergangsregierung auszurufen.
Am 23. Januar ernannte sich dann Guaido offiziell vor seinen Anhängern zum Interimspräsidenten von Venezuela. Exil-Venezolaner in Spanien, Florida und Ecuador zelebrierten diesen Schritt. Als Reaktion sprach der im Mai 2018 wiedergewählte Präsident Maduro von einer US-installierten Marionettenregierung und forderte alle US-Diplomaten auf, das Land zu verlassen.
Ich weiß, wer Guaido ist. Er ist ein Agent der Gringos. Sie haben ihn zu einem Agenten ausgebildet und in die Politik versetzt. Er ist ein Agent der US-Regierung, das weiß er auch, und wird Aufträge von ihnen erhalten und diese erfüllen.
Die Entscheidung, US-Botschafter außer Landes zu verweisen, hat Maduro jedoch wenige Tage später revidiert. Er wolle die Tür für Gespräche offen lassen. Wenige Stunden nach Guaidos Selbsternennung folgte seine Anerkennung als Interimspräsident durch die USA, verbunden mit der Forderung nach demokratischen Neuwahlen. Zeitgleich wird Elliot Abrams, der wegen der Iran-Contra-Affäre verurteilt worden ist und für den venezolanischen Putschversuch 2002 verantwortlich gemacht wurde, zum US-Sonderbeauftragten für Venezuela ernannt. In den nächsten Tagen zogen Kolumbien, Brasilien, Kanada, Peru, Israel und die EU nach und erkannten Guaido als Interimspräsidenten an. In der EU sind sich allerdings nicht alle Mitgliedstaaten einig. So sprach Griechenland Maduro seine Unterstützung aus. Auch die neue mexikanische Regierung, die Türkei, China sowie Russland verweigerten Guaido die Anerkennung.
Ich würde sagen, dass dies eine weitere gravierende Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates ist. Wie Sie wissen, gab es mehr als einen Versuch, Nicolás Maduro zu entmachen, unter anderem durch seine physische Eliminierung.
Venezuela, der viertgrößte US-Öllieferant, plante bereits seit 2017, keine US-Dollar mehr als Zahlungsmittel anzunehmen. Ein gefährlicher Schritt, den auch Saddam Hussein und Gaddafi erwogen hatten. Auch Sanktionen, Misswirtschaft, Hyperinflation und ein Mangel an Medikamenten setzen die Bevölkerung schwer unter Druck. Nach der Wiederwahl Maduros im Sommer 2018 verschärften die USA ihre Sanktionen. Die Möglichkeit, Staatsvermögen in die USA zu verkaufen, wurde eingeschränkt. Die am 28. Januar 2019 zusätzlich erlassenen US-Sanktionen gegen die staatliche Ölfirma PDVSA sind ein weiterer harter ökonomischer Schlag.
Der Weg zur Aufhebung der Sanktionen gegen die PDVSA besteht in der schnellen Übertragung der Kontrolle an den Interimspräsidenten oder einer nachfolgenden, demokratisch gewählten Regierung.
Daraufhin ernannte Guaido den neuen PDVSA-Vorstand und bekam von der US-Regierung die Kontrolle über die venezolanischen Staatsvermögen im Ausland. Das oberste Gericht in Venezuela verhing ein Ausreiseverbot gegen Guaido und fror all seine Konten ein. Wenn Maduro und die Armee sich den Forderungen nach Neuwahlen nicht beugen, kann die Maduro-Regierung fortan wegen Zuwiderhandlung gegen den legitimen Führer kriminalisiert werden und für die USA einen Casus Belli liefern. Einer militärischen Intervention wären demzufolge Tür und Tor geöffnet. So sehr die USA, die EU und ihre Unterstützer sich den jungen Putschisten als neuen Präsidenten wünschen, so bleibt Maduro rein rechtlich weiterhin der legitime Präsident Venezuelas. Jegliche Unterstützung, auch eine Forderung nach Neuwahlen, ist damit eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und laut UN-Charta verboten.
Maduros Legitimität als Präsident wird aus zwei Gründen angezweifelt. Erstens aufgrund der Präsidentschaftswahlen im Sommer 2018, zweitens auf Basis des Artikels 233 der venezolanischen Verfassung. Die Wahlen im Sommer konnten lediglich eine Wahlbeteiligung von 46% vorweisen und sogar diese Zahl könnte niedriger ausfallen. Allerdings boykottierte der Großteil der Opposition genau diese Wahlen. Wer nicht teilnimmt, kann nicht gewinnen und taucht natürlich auch nicht in den Statistiken auf. Aus diesem Grund wird das Parlament, also die Nationalversammlung unter Juan Guaido, als einzig legitimes demokratisches Organ angesehen. Die Parlamentswahlen wiederum fanden 2015 statt und die Opposition konnte in einem Erdrutschsieg die Wahl für sich entscheiden. Wie aber der Oppositionsführer und gleichzeitig Präsident der Nationalversammlung, Juan Guaido, sich selbst einfach als vorübergehender Präsident der venezolanischen Nation ernennen kann, ja, das kann auch in der Bundespressekonferenz nicht so ganz beantwortet werden.
Aus unserer Sicht fehlt es Maduro an demokratischer Legitimierung. Er ist kein demokratisch legitimierter Präsident. Dagegen ist die venezolanische Nationalverfassung vom Volk gewählt. Nationalversammlung vom Volk gewählt und ist aus unserer Sicht derzeit die einzig demokratisch legitimierte, das einzig demokratisch legitimierte Verfassungsorgan in Venezuela. Und deswegen kommt ihr natürlich eine ganz wichtige Rolle zu, bei dem, was wir fordern, nämlich den Weg zu Neuwahlen zu organisieren, zu einem politischen Prozess, der den Venezolanerinnen und Venezolanern die Möglichkeit gibt, demokratisch über die Zukunft ihres Landes selbst zu entscheiden.
Deswegen kann der Präsident der Versammlung sich auch zum Präsidenten des Staates ernennen.
Also ich hab Ihnen dargestellt, wie wir die derzeitige Situation betrachten. Ich bin kein Experte für venezolanisches Verfassungsrecht. Aber aus unserer Sicht gibt es hier einen klaren Unterschied in der demokratischen Legitimierung dieser beiden Organe.
Ja, der Sprecher des Auswärtigen Amtes ist kein Experte im venezolanischen Verfassungsrecht und er muss es auch nicht sein. Wer sich allerdings auskennt, ist der Botschafter Venezuelas in Deutschland. Und auch er macht Zugeständnisse, aber die rechtfertigen seiner Meinung nach noch lange keinen Putsch in seinem Heimatland.
Guaido verweist vor allem auf Artikel 233 der Verfassung. Der Artikel 233 der venezolanischen Verfassung umfasst mehrere Aspekte, jedoch vier Aspekte davon gelten als zwingend.
Praktisch irrefutables. Por ejemplo, uno.
Der erste Aspekt, der Präsident legt sein Amt nieder, das ist bisher nicht geschehen. Der andere Aspekt wäre der Tod des Präsidenten, was auch nicht eingetreten ist. Der dritte Aspekt wäre ein Referendum, in welchem die Bevölkerung gefragt wird, ob der Präsident sein Amt niederlegen soll oder nicht. Doch auch dies ist nicht geschehen.
Eso existe, pero no ha ocurrido tampoco. Hay otro que es.
Eine weitere Möglichkeit besteht, wenn der Präsident ein mentales Problem hat. Dann untersucht ihn eine Kommission aus Psychiatern und legt das Resultat dem Parlament und dem obersten Gerichtshof vor. Und dann wird die Entscheidung getroffen, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Dann gibt es noch eine weitere juristische Möglichkeit, die Nichtwahrnehmung des Amtes. Wer definiert diese juristische Möglichkeit der Nichtwahrnehmung des Amtes? Das muss der oberste Gerichtshof festlegen. Auch dies ist nicht geschehen, denn der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass der juristische Tatbestand der Nichtwahrnehmung des Amtes nicht gegeben ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man eine Volksbefragung durchführt, ob nach Meinung des Volkes der Präsident sein Amt wahrnimmt oder nicht. Denn Artikel 71 der Verfassung ermöglicht das. Wir nennen das konsultives Referendum. Man kann Referenden zu jedem Thema und zu jedem Zeitpunkt durchführen. Was gibt es Besseres, als das Volk zu befragen? Die Amtsfrage wurde von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, den Ländern Lateinamerikas, der Organisation amerikanischer Staaten und den Vereinten Nationen diskutiert. Jedoch niemand hat die venezolanische Bevölkerung diesbezüglich befragt. Ich finde das bemerkenswert. Bei einem echten Souveränitätsverständnis muss man das Volk befragen. Wenn ich nun jedoch sagen würde, es gäbe in Venezuela keine Probleme, dann wäre das eine glatte Lüge. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt soziale Probleme und Probleme im Bereich Ernährung und Gesundheit. Natürlich gibt es die. Und natürlich gibt es auch Probleme mit Korruption. Aber es ist die Bevölkerung, es ist die Regierung, die diese Probleme korrigieren muss.
Das heißt also, man könnte diese Selbstausrufung als einen Staatsstreich bezeichnen oder einen institutionellen Putsch.
Natürlich kann man dies als einen Putsch bezeichnen. Allerdings sind wir daran gewöhnt, wenn wir von einem Putsch sprechen, dass wir einen Militärputsch meinen, also das Eingreifen der Streitkräfte, die das System zerschlagen. Das ist der Putsch, den wir kennen und normalerweise als Staatsstreich bezeichnen. Jedoch gibt es auch einen wirtschaftlichen Putsch, einen sozialen Putsch, politische Putsche. Es gibt verschiedenste Formen, wie man die Verfassung zerschlagen, sie nicht befolgen oder sie tendenziös interpretieren kann.
Sie erwähnten vorhin die Rolle der venezolanischen Streitkräfte. Wie evaluieren Sie, der einen großen Teil seines Lebens in den Streitkräften zugebracht hat, den Grad an Loyalität der venezolanischen Armee gegenüber der Regierung von Nicolás Maduro?
Das ist eine interessante Frage. Bei der Loyalität geht es nicht um die halbe Loyalität, ein bisschen Loyalität. Nein, entweder gibt es Treue oder es gibt keine Treue. Und die Loyalität ist einer der zentralen Werte der Streitkräfte. Auch die drei grundlegenden Säulen der venezolanischen Armee, Disziplin, Gehorsam und Unterordnung, basieren auf dem Prinzip der Loyalität. Auch die Loyalität gegenüber der Verfassung. Man kann nicht entscheiden, dass die Probleme des Staates mit einem Putsch gelöst werden. Man kann nicht entscheiden, dass Probleme zwischen Parteien gelöst werden, indem die Armee auf den Tisch haut und sagt, es reicht. Ich möchte damit auf Folgendes hinaus. Der oberste Gerichtshof hat sich zu 233 und zur Nichtwahrnehmung des Amtes geäußert. Und das Thema ist hochkomplex. Dazu braucht es eine Diskussion und natürlich auch ein rechtskräftiges Urteil mit Anklage und Verteidigung. Für die Länder, die uns angeblich helfen möchten, sollte doch der Rechtsstaat, die Justiz, das Instrument sein, das hier entscheidet. Natürlich kann man nun sagen, dass dieser Rechtsstaat hinterfragt wird. Doch was wird im Leben nicht alles hinterfragt? Noch immer wird hinterfragt, ob Gott existiert oder nicht. Doch es gibt eine Legalität, es gibt einen Rechtsrahmen, der in der Verfassung festgelegt ist. Und das muss respektiert werden. Das ist die Sprache des Volkes.
Lassen Sie uns kurz zurückkommen auf Ihre Erfahrung als Vier-Sterne-General. Einige Analysten sprechen von einer realen Gefahr einer Militärintervention von Seiten der USA und ihren regionalen Verbündeten. Wie hoch schätzen Sie dieses Risiko ein, sowie die Selbstverteidigungsfähigkeit der venezolanischen Streitkräfte?
Das ist eine Frage, der ich mich natürlich stellen muss, der kann ich mich nicht entziehen. Die USA verfügen über die militärischen Kapazitäten, um eine Invasion durchzuführen. Ich muss gar nicht erst erwähnen, dass dies eine Möglichkeit ist, denn die USA haben in der Praxis gezeigt, dass sie dazu bereit sind. Doch als Präsident Trump verschiedene Präsidenten und Organisationen Lateinamerikas befragte, ob diese bereit wären für eine Invasion, die Antwort lautete unmissverständlich nein. Und selbst die Europäische Union sagte auf Nachfrage nein zu den Invasionsplänen. Das heißt, es gibt enormen politischen Widerstand gegen dieses Vorhaben. Ich weiß natürlich nicht, ob Präsident Trump diese Meinungen respektieren wird. Das ist seine Entscheidung. Denn wenn er es machen möchte, dann kann er es machen. Und es gibt Elemente, die er für seine Intervention benutzen kann. Zum Beispiel, wenn er argumentiert, dass nationale Interessen betroffen sind, dann kann er aktiv werden. Das sagt sogar die US-Verfassung. Das sage also nicht ich, das steht so in der Verfassung. Sie haben also diese Elemente für eine Invasion. Es wäre jedoch eine sehr delikate Angelegenheit. Und natürlich sind es nicht die gleichen Zeiten wie noch vor 50 Jahren. Es sind nicht mehr die Zeiten des Kalten Krieges. Wir haben nun andere Zeiten. Der Rechtsstaat setzt sich durch. Die Vereinigten Staaten können intervenieren. Doch die internationale Ablehnung dieses Aktes wird enorm sein. Und darum ist das Thema Venezuela auch nicht nur ein nationales oder regionales Problem, es ist ein globales Problem.
Das ganze Interview mit dem Botschafter findet ihr schon heute auf deutsch.rt.com und natürlich verlinken wir das Gespräch in unserer Infobox. Außerdem haben wir noch weiterführende Informationen für euch verlinkt, da das Thema Venezuela in einer einzigen Sendung gar nicht zu bearbeiten ist. Also schaut euch die Links an und recherchiert auch gerne selber weiter. Regime-Change von außen oder doch ein inneres Streben nach Demokratie? Man findet natürlich Argumente für beide Seiten, aber ein gewisses historisches Muster lässt sich nicht leugnen. Ein Beitrag von Alexander Pawutski, der einen Blick in die jüngere Geschichte wagt.
Eines der Symptome eines Demokratieexportes ist der sagenumwobene Regime-Change. Die offiziellen Gründe sind meist die Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen und Demokratiedefiziten. Aber was ist wohl die wichtigste Bedingung, damit ein aufmüpfiges Land die strengen Blicke der Weltpolizei auf sich zieht? So geschah es nämlich 1953 mit dem Premierminister Mohammed Mossadegh im Iran. Nur 2 Jahre nach seinem Amtsantritt wurde er seiner Position enthoben. Dies gelang mit Hilfe der Operation Ajax, die von Geheimdiensten aus Washington und London durchgeführt wurde. Mossadegh hat diese Reaktion auf sich geladen, da er als demokratisch legitimierter Regierungsvertreter anfing, die reiche Rohstoffförderung seines Landes zu verstaatlichen. Eine Industrie, die sich bis dahin in den monopolistischen Händen britischer und US-amerikanischer Energiekonzerne befand. Wie im Iran der 1950er Jahre, so auch 2 Dekaden später in Lateinamerika. Der US-amerikanische Geheimdienst arbeitete auf Hochtouren, um den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende des Amtes zu entheben, denn auch hier stand einiges auf dem Spiel.
Allende became a favorite of the poor and working classes. He said that too many were going hungry because the country's wealth went to a minority of Chileans and a handful of powerful foreign companies.
Mit der Wahl Allendes waren zügig 80% der Kupferindustrie und die Telekommunikations- und Erdölfirmen in Chile, bis dahin alle in US-amerikanischer Hand, existenziell gefährdet.
By the time Allende celebrated his first year in office, he had nationalized the American-owned telephone company ITT. A few weeks later, the government took over the copper companies as well.
I knew that was coming. All you had to do was to read his campaign speeches.
Der Demokratieexport konnte nicht warten. Ein wirtschaftlicher Konflikt und soziale Unruhen folgten. Als Antwort auf die Verstaatlichung und die erklärte Zahlungsunfähigkeit für alte Staatskredite wurde der Staatsstreich 1973 in Chile Realität. Ein feindlich gewordenes Militär hatte die sozialistische Regierung samt Allende mit Hilfe der CIA unter dem Project Foo Belt entmachtet.
Allende supporters that had not been killed or captured went underground. His closest advisors were held in a concentration camp on an island near Antarctica.
Allende beging Selbstmord. Sein neuer General, Augusto Pinochet, nun in der tiefen Gunst der USA, übernahm und regierte Chile als Diktator bis ins Jahr 1990. Das war auch das Jahr, in dem der irakische Staatspräsident Saddam Hussein nach langer Freundschaft mit der US-amerikanischen Führung in Ungnade gefallen war. Hussein griff das kleine ölreiche Kuwait an, annektierte es und musste es im Zuge des fünfwöchigen Zweiten Golfkrieges am 27. Februar 1991 widerwillig aufgeben. Es brauchte 12 weitere Jahre und einen falschen Vorwand, damit eine US-angeführte Militärinvasion Saddam Hussein am 1. Mai 2003 entthronte. Die behaupteten Massenvernichtungswaffen und die Verstrickung in die Terroranschläge am 11. September 2001 konnten dem Irak nicht nachgewiesen werden. Stattdessen stellte sich heraus, dass Saddam Hussein bereits im Oktober 2000 einen Währungswechsel vom US-Dollar zum Euro für Iraks Ölgeschäfte einleitete, die noch bis Anfang 2003 erhebliche Gewinne einfuhren. 2006 wurde Saddam Hussein von der neuen Führung seines Landes hingerichtet. Ab Ende 2010, im Zuge des arabischen Frühlings, fingen viele nordafrikanische Länder an, umgewälzt zu werden. Nicht durch in erster Linie offenkundige und völkerrechtswidrige Militärintervention, sondern durch Stimulierung revolutionärer Kräfte innerhalb der Länder. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Schicksal Libyens und seines langjährigen Staatsoberhauptes Muammar al-Gaddafi. Mit Unterbrechungen war er als autoritärer Herrscher lange in der Gunst Washingtons, bis er sich entschied, eine afrikanische Währungsunion auf Goldbasis zu bilden, in der er plante, all seine Erdölgeschäfte zu tätigen. Das hieße, sich vom US-Dollar zu emanzipieren. Und so dauerte es nicht lange, bis Gaddafi plötzlich zum Staatsfeind Nummer 1 avancierte und 2011 von reaktionären Kräften mitten im Tumult des arabischen Frühlings ermordet wurde.
We came, we saw, he died.
Dem Sturz und Mord von Gaddafi ging eine intensive Berichterstattung voraus, die helfen sollte, den Anführer Libyens in der breiten westlichen Öffentlichkeit zu delegitimieren.
Gaddafi ist verrückt und die Welt weiß das eigentlich schon lange.
In Libyen greifen die Alliierten weiter Ziele von Machthaber Gaddafi an.
Today's events, though, bring to a close the 42-year reign of this ruthless dictator, the blood of so many lives on his hands.
Diese ähneln den häufigen Nachrichten, die Ende 2013 im Zuge der sogenannten Revolution der Würde über die Ukraine gesendet wurden.
Tarnen, tricksen, täuschen und dann doch mit Gewalt abräumen oder es zumindest zu versuchen. Das ist offenbar die Taktik des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch.
Die damalige Delegierte des US-Außenministeriums für Europa und Eurasien, Victoria Nuland, war damals vor Ort und organisierte diese Revolution mit. Die Bilder zeigen sie nah an den Menschen, direkt im Geschehen, wie sie Proviant an die Protestler am Maidan verteilt. Der 2010 demokratisch gewählte Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, regierte 4 Jahre, bis er nach seiner Flucht nach Russland am 22. Februar 2014 abgesetzt worden ist. Nuland erklärte damals schon, dass seitens der USA über einen Zeitraum von über 20 Jahren bis zu 5 Milliarden US-Dollar in die ukrainische Revolution und somit in einen Regime-Change investiert wurden. Nach dem Muster von Victoria Nuland wird auch in Südamerika für vorgegebenermaßen universelle Menschenrechte in Venezuela geworben. Nikki Haley, damals noch als US-Botschafterin in der UNO, machte im August 2018 kein Geheimnis aus der US-Finanzierung für einen Machtwechsel in Venezuela.
The United States has given 60 million already to the Venezuelan crisis. We are announcing today 9 million more.
Die Prioritätenliste der US-amerikanischen Führung bei der Umsetzung von Regime Changes in der ganzen Welt ist alles andere als konsequent. Menschenrechtsverletzungen und Demokratiedefizite sind keineswegs an höchster Stelle und oft nur herkömmlicher Vorwand.
Sogar rhetorisch hat sich über die letzten Jahre recht wenig verändert. Entweder getreu dem Motto Never change a winning team oder der Redenschreiber hat sein eigenes Motto fest und unbefristet.
Hola, I'm Mike Pence.
Assalamu alaikum.
Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power.
Muammar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave.
On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes.
Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict.
Let me express the unwavering support of the United States
and the aspirations of the Libyan people for freedom, democracy, and dignity must be met.
And we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad.
The tyrant will soon be gone. The day of your liberation is near.
We are with you. We stand with you.
Komisch, dass das noch nicht aufgefallen ist, oder? Und damit verabschiede ich mich aus dieser Sendung. Danke fürs Einschalten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Situation in Venezuela haltet. Und nächsten Dienstag, 12 Uhr, Instagram, ihr wisst schon Bescheid. Ja, und nächste Woche, da geht es übrigens um die schlimmsten, die niederträchtigsten und verlogensten von allen, die Feinstaubleugner. Ja, sowas gibt's und vielleicht bist du ja auch einer. Wir werden sehen. Also bis nächsten Freitag. Schönen Abend und schönes Wochenende.